Ich freue mich sehr, heute ist der Stefan Enz da mit seiner Frau. Vielen Dank, genau. Also Stefan Enz und die Jamaina und ihre drei Kinder. Wir haben uns kennengelernt auf einer Konferenz. Ich habe euch dort gesehen und wie das so ist, Gott hat gesprochen, bin mit der Tür ins Haus gefallen, ich habe über euch prophezeit und danach dachte ich, ich mag euch. So, es ist wirklich, wirklich schön, es ist wirklich schön, dass ihr da seid. Wir haben eine gute Tradition hier. Bevor ich euch vorstelle, wir erzählen immer Witze. Herr Ober, an unserem Tisch sind ja gar keine Stühle. Sie hatten ja auch nur einen Tisch bestellt. Ja, ich finde, der ist so lieb und harmlos. Der passt gar nicht zu mir. Herr Kellner, diese Schnitzel schmeckt wie ein alter Gummistiefel, den man mit Zwiebeln eingelegt hat. Was Sie schon alles gegessen haben. Also, Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Es gibt eine Sache, die ich in einem ganz besonderen Maße an dir schätze. Dass du oder ich, also an euch, dass ihr beide eine Entscheidung in eurem Herzen getroffen habt, die schon lange her ist, die da heißt, wir werden der Herrlichkeit Gottes folgen und dem Geist Gottes Raum geben, egal was das bedeutet. Das ist eine Haltung, die ihr tragt, die ihr lebt, die wirklich, also ich feiere die, ich bewundere die, die feuert mich an, dem mehr nachzugehen. Wie auch immer das aussieht, so der erste Geisterfüllte war ein Handwerker. Der erste geisterfüllte Mensch in der Bibel war ein Handwerker, der die Stiftshütte gebaut hat. Und ich glaube, das ist eine Form, wie man zur Herrlichkeit und zur Ehre Gottes leben kann, Dinge in der Brillanz zu kreieren und zu gestalten und etwas von dieser Schönheit und schöpferischen Kraft Gottes zum Ausdruck bringen. Vielleicht heißt es für jemand anders, zu sein wie Josef, der Ratgeber am königlichen Hof war, der bestimmt teure Anzüge getragen hat, vornehm daherkam. Damals hatte man keine Krawatten, heute hätte man sicher welche an. Vielleicht heißt es wie Petrus in der Mitte, in der Öffentlichkeit zu stehen und die Umstehenden sagen, ihr seid doch alle besoffen. Und dann heißt es, dass Petrus und die anderen aufstanden, was irgendwie bedeutet, Stühle hatten die ja damals gar nicht. Stühle gibt es ja noch gar nicht so lange. Das war bestimmt auf jeden Fall spannend. Wie auch immer dieses Ding aussieht für dich, ich glaube, dass mehr in die Fülle zu wachsen auch immer Spannung hervorbringt und auch es immer bedeutet, dass Leute Dinge nicht verstehen. Egal, ob du der Handwerker bist, ob du Josef bist, ob du ein Petrus bist, was auch immer deine Geschichte ist. Ihr beiden, ich feiere euch, dass ihr hier seid, dass ihr nie nachgelassen habt, dass ihr immer wieder aufgestanden seid, dass ihr die Herrlichkeit Gottes und den Geist Gottes wirklich zu einem Zentrum und Anker in eurem Leben gemacht habt. Kommt mal vor, ihr beiden, ihr seid uns herzlich willkommen. Wir heißen euch willkommen. Vielen Dank. Was auch immer ihr von Gott habt, teilt es. Ob du das alleine oder ihr zu zweit macht, super. küsst. Ihr könnt auch nicht selten Glas
nehmen. Es ist echt herrlich, hier zu sein. Also es freut mich ehrlich, dass wir hier mit euch Gott feiern dürfen. Und wow, vielen Dank, Lobpreisteam. Ey, ihr habt echt Salbung freigesetzt. Also es war echt mega. Also auch ihr als Leiterschaft, ich möchte euch echt ehren und euch danken, wie ihr dem Geist Gottes genauso Raum macht. Also es ist total schön zu sehen, wie Gott am Werk ist in eurer Gemeinde, in eurer Mitte, etwas etabliert. Und es wird mega, es wird echt mega. Es ist jetzt schon mega und ey, Gott hat noch Größeres für euch. Ich bin da voll überzeugt und es ist toll zu wissen, eine Gemeinde zu wissen hier in Dresden, wo der Geist wirklich einbricht und Großes tut und an den Herzen arbeiten kann und wir wirklich gemeinsam auf eine Reise mitgenommen werden in die Herrlichkeit, in die Fülle Gottes hinein und ihr seid tolle Geschwister im Herrn.
Wow. Habt ihr gewusst, dass da hinten tropft? Ja. Das ist total stark. Ich stand die ganze Zeit und habe gedacht, oh, mehr. Aber dann war mir bewusst, es könnte einen Schaden geben. Da habe ich gesagt, nee, Herr. Nein. Ja. Also, wenn du das cool findest, denkst, let it rain und du willst mal dieses Feeling haben, dann musst du dich da hinstellen. Ja, genau. Das ist immer ein cooles Zeichen, wenn Wasser sich verschüttet. Also ich finde das gut. Mir passiert das regelmäßig vor dem Gottesdienst, dass ich irgendwas verschütte. Und dann freue ich mich immer, weil ich dann sage, ja, da wird was freigesetzt. Genau. Ich muss dir was sagen. Ich hab dich lieb. Ich habe einen Eindruck für dich. Und zwar habe ich so gesehen, dass bei dir so einfach der Löwe und das Lamm irgendwie so sind, was auch Lobpreis angeht. Da ist der Löwe und das Lamm, das ist so beides vereint. Es kann auf der einen Seite richtig aggressiv herrlich sein, aber auf der anderen Seite wirklich lammfromm. Aber das ist beides irgendwie in dir. Und ich habe gesehen, wie aus deiner Gitarre so Töne rausgegangen sind, die auf den Boden aufgehackt haben und so Wasser rausgekommen ist. Und ich glaube einfach, dass Gott das noch stärker benutzen wird. Die Töne, die du anschlägst, das tut etwas. Da wird was im Geist freigesetzt. Ja. Ja. Wie lange macht ihr eigentlich so?
Also dir muss man wahrscheinlich nicht, wie in Afrika sagen, wenn der Prediger nichts zu sagen hat, dann soll er halt nochmal predigen. Also
was, halb?
Also vor allem haben wir Freiheit. Wenn jemand
los ist, darf er einfach. Okay, super. Also ne, man muss jetzt verstehen, ich war in einer Gemeinde gewesen, da haben die gesagt, du kannst also ja so peil so an, so und so. Und da habe ich halt, okay, gut. Und dann sind dann ab und zu dann Leute aufgestanden und gegangen, aber mir macht das nichts aus. Weil ich habe in einer Baptistengemeinde angefangen zu predigen und die hat ein Zeitlimit von 20 Minuten. Und das habe ich nie geschafft. So, nachher war dann so wenig. Das heißt, nach einer halben Stunde sind die Ersten aufgestanden, haben sich gereckt und haben gedacht, ich kriege das dann mit. Ich habe nur gedacht, naja, mach ich halt weiter, ne? So, und von daher bin ich das gewohnt, also das ist nicht schlimm, aber ich versuche mich zu orientieren. Ich habe heute was auf dem Herzen, und zwar über Yahweh Nissi zu sprechen, der Herr, unser Banner. Und ich möchte da so ein paar Punkte einfach reinholen und teilen. Und das erste Mal, wo wir das sehen, dass Mose einen Altar errichtet und sagt, das ist der Herr, mein Banner, ist, als sie gegen die Amalekiter gekämpft haben. Wir kennen diese Stelle, wo Mose dann beide Arme hochgehoben, hochgehalten, wie man immer auch das sagen möchte. Und danach kam dieser Sieg und dann sagte er, der Herr ist mein Feldzeichen, mein Panier und mein Banner. Und das ist sehr, sehr interessant und ich finde das so cool, dass wir uns unter einem Banner versammelt haben heute Morgen. Und das ist so kraftvoll und so gewaltig. Und weißt du, so ein Banner, denkst du vielleicht, das ist ja nur so ein Stück Stoff, ne, wenn wir das heute so haben, ne, so ein Banner oder so ein Panier. und denken, was hat dieser Stoff schon für eine Kraft? Aber da ist immens viel Kraft drin in allem, was wir tun, was Gott gesagt hat, macht das. Das hat Kraft, und wenn das nur so ein Stück Stoff ist, es ist immens. Also ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal gesehen haben oder ich erlebt habe in einem Gottesdienst, wo Menschen mit Banner und Flaggen getanzt haben. Ich habe gedacht, wow, was ist das denn? Und das war negativ gemeint. Und aber dann kam so Erkenntnis in die ganze Sache rein. Dann weiß ich, dass jemand bei uns in der Gemeinde gesagt hat, oh, ich habe so ein Herz für Banner und Flaggen. Habe ich gesagt, also wenn du willst, dann mach da halt was. Und dann hat die sich da so eine Flagge gebastelt und kam dann in Gottesdienst. Und das war ein Skandal gewesen, dass sie dann da vorne stand und kurz mal geschwenkt hat. Das war ja nicht lange, nur ganz kurz. Und dann hat man am Ende schon wieder Krieg gehabt. Ne? Kannst du dir nicht vorstellen, da hat die dann geheult und wurde fertig gemacht, weil die ein Stück Stoff geschwungen hat. Und da habe ich gedacht, das kann nicht nur ein Stück Stoff sein, wenn es so einen Aufstand gibt. Also braucht man mehr Stoff. Also das Problem ist, ich kam ja aus der Drogenszene und ich wollte auch immer mehr Stoff. Also als ich das dann gesehen habe, wir brauchen mehr Stoff in der Gemeinde. Das ist ja, aber interessant ist, Banner dienten damals als Orientierungshilfen dem Volk Gottes. Und als sie dann die verschiedenen Abteilungen da hatten oder Stämme und so weiter, da waren immer Banner, unter denen sich dann das Volk versammelt hat. Einfach, muss man sich vorstellen, die ganze Wüste war da fast besiedelt, ne, von den Leuten da. Und dass die überhaupt klarkommen, wo ist wer, wo muss ich hin und so weiter, dienten diese Banner, diese Feldzeichen einfach für das Volk Gottes. Und interessant war, das ganze Volk war da, wo ihr Banner war. Das heißt, die Leviten waren um das Zelt Gottes herum, also was die Gegenwart Gottes ja auch symbolisiert. Und das übrige Volk, das lagerte sich so hinter den Leviten in allen Himmelsrichtungen verschieden auf. Und interessant ist, 4. Mose 2, Vers 2, die Israeliten sollten in einiger Entfernung rings um das Zelt Gottes lagern. Jeder soll bei dem Banner seiner Heeresabteilung und dem seiner Sippe lagern. So, ja, das war interessant. Also jeder war bei seinem Banner, unter seinem Banner. Und das war aber um die Gegenwart Gottes herum. Und weißt du, ich lese mal ein bisschen kurz vor, damit wir so ein bisschen verstehen, worum es geht. Also östlich unter dem Banner Juda, Issachar, dann Sebulon, diese drei, die brachen zum Beispiel zum erst auf, wenn es um Lagerplatz ging oder was weiß ich, brachen diese zuerst auf. Aber es war unter dem Banner Juda. Dann als zweites südlich unter dem Banner Ruben, Simeon und Gad, die brachen dann als zweites dann auf. Dann drittens die Leviten mit dem Zelt. Und dann viertens Westen unter dem Banner Ephraim, Manasse, Benjamin. Fünftens Norden unter dem Banner Dan, Asa, Naphtali. Das war die Nachhut. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das so anguckt. Ich liebe das so, Dinge so ein bisschen zu sehen. Was ist der Plan Gottes eigentlich damit heute? Weißt du? Weil man kann das so lesen und sagen, das ist geschichtlich, historisch super cool, gut, dass sie das so alle geschafft haben, ja, klasse. Aber was will Gott damit heute sagen, zu mir speziell? Und da habe ich euch ein bisschen was mitgebracht, was mich einfach selber sehr inspiriert hat, damit ich verstehen kann und ich sagen kann, der Herr ist mein Banner. Er ist nicht nur das Banner von dem Volk damals, sondern der ist heute mein Banner, unter dem ich stehe, unter dem ich bin. So, und das ist der Hammer. Und es wird deutlich, dass sie sich um die Gegenwart Gottes herum versammelten. Die Gegenwart Gottes war in der Mitte und alles war ausgerichtet auf die Gegenwart. Alle schauten die Gegenwart an, die Gegenwart war da. Und das finde ich faszinierend, weißt du, dass wir auch heute uns herum um seine Gegenwart versammeln. So egal, was deine Aufgabe ist, egal, was Gott dir gegeben hat, sagen wir mal so, unter welchem Banner du auch stehst, ist eigentlich völlig egal, denn dein Blickwinkel sollte auf die Gegenwart Gottes gerichtet sein. Weil darum geht es letztendlich. Also es ist völlig egal, was du machst. Du kannst im Putzteam sein, das können die gesalbtesten Toiletten werden. Das meine ich wirklich ernst. Also, weißt du, heute ist irgendwie so manchmal eine andere Zeit. Ne? Aber als ich damals in die Gemeinde kam, habe ich mich so gefreut, in einem Putzteam arbeiten zu dürfen. Das war ein Privileg für mich. Ich darf im Putzteam dienen. Ich habe gesagt, Halleluja. So, ich habe mich mit 18 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. So, der erste Dienst in der Gemeinde damals war Putzdienst. Und ich habe mich so gefreut. Und weißt du, ich habe erlebt, da war ich auf einer Toilette mal gewesen, da war ein evangelistischer Gottesdienst, da war ich auf der Toilette gewesen und habe da gesegnet und gebetet. Und dann gehe ich raus und nach mir kommt jemand auf Toilette und der Geist Gottes kommt auf die kommt rausgerannt, da war kein Altaraufruf, Bekehrungsaufruf, gar nichts, kam, hüpfte über die Stühle von ganz weit hinten und gab ihr Leben Jesus. Und weißt du, deswegen denke ich, egal was für eine Aufgabe wir haben, wenn wir die Gegenwart Gottes reinbringen, die Leute, ich überleg dir das mal, wie gut der Tag anfängt, sonntags morgens auf der Toilette. Da kann schon Salbung reinkommen. So, wenn wir verstehen, egal was wir machen, egal was unsere Aufgabe ist, egal unter welcher Heeresabteilung, unter welchem Banner oder unter welchem Dienst wir stehen, unser Blick sollte ausgerichtet sein auf die Gegenwart Gottes. Erstens macht das Freude und Spaß, egal was für eine Aufgabe wir machen. Und es ist ein Privileg, da zu sein, weil, weißt du, das ist egal, ob du jetzt da in der Abteilung bist oder da in der Abteilung, ihr habt denselben Blick, die Gegenwart Gottes. Da ist kein Unterschied. Ihr guckt dieselbe Gegenwart Gottes an. Weißt du, und das macht uns eins. Egal, was du tust, egal, was ich tue, wir sind eins in dem Blick auf die Gegenwart Gottes. Und das ist schön. Das ist so herrlich. Oh Mann. Oder? Also manchmal Amen zu sagen, ist keine Sünde, wollte ich nur mal sagen. Ich mach Spaß, alles gut. Und weißt du, das war ja Gottes Wunsch von Anfang an. Ich will bei den Menschen wohnen. Das war von Anfang an der Grund der Stiftung, war, ich will bei den Menschen wohnen. Und interessant ist, in der Offenbarung sehen wir, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Also das durchzieht sich durch die ganze Schrift hindurch. Am Anfang bis zum Ende, Gottes Wunsch ist, dass er bei uns ist. Ja, überleg dir mal, wir wünschen, oh Gott, ich wäre so gern bei dir. Das hat Gott sich vor dir gewünscht. Gott ist so gerne mit dir zusammen, bei dir zusammen. Jetzt weißt du, wie du bist, nicht wahr? Und trotzdem, das finde ich der Hammer, trotzdem möchte er gern bei dir sein, bei dir wohnen. Oh, das ist so herrlich. Also, was ich dann cool finde, ist, wenn wir jetzt Juda anblicken. So, das ist der erste Stamm, den wir lesen, Juda. Das Banner Juda, unter dem waren zwei weitere Stämme, aber da war Juda. Und Juda, also wenn es um den Aufbruch ging, zuerst kam Juda. Das war der erste Stamm, der aufgebrochen ist. Und interessant ist, dass Juda für Lobpreis steht. So, das heißt, das Erste, was begann, wenn es um Aufbruch ging oder wo auch immer, war Lobpreis. Das war das Erste. Und weißt du, natürlich waren die Leviten beim Ab- und Aufbau des Zeltes und so weiter zuständig und lagerten sich um das Zelt der Stämme. Doch beim Aufbruch, egal wo es hinging, kam Juda zuerst. Also Lobpreis ging immer voran, wenn du das so einfach übersetzen willst. Und ich denke, dass das kein Zufall ist, dass das so ist, weil, weißt du, Psalm 100, Vers 4, zieht ein in seine Tore mit Dank, kommt in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Also mit was beginnt diese ganze Reise, auch wenn man überlegt, die Stiftshütte und so weiter, mit Lobpreis. Und das ist so gewaltig. Und das hat etwas mit unserem Leben zu tun. Darauf werden wir noch im Laufe des Gottesdienstes kommen. Und du und ich, wir befinden uns unter dem Banner Juda. Unter dem Banner Lobpreis. Das ist ein Privileg. Das ist ein Zwang. Ja? Jetzt muss ich immer singen wie in Bollywood-Filmen oder so. Egal was ist, dann singen wir einfach die Probleme weg. Sondern es ist ein Privileg, dass wir unter diesem Banner sein dürfen, unter dem Banner Lobpreis. Psalm 20 steht, wenn er dir hilft, wollen wir vor Freude jubeln und das Banner erheben, die Fahnen zu Gottes Ehre schwenken, der Herr erhöre alle deine Gebete. Also, wenn du das so liest und lesen wir, da geht es um die Gegenwart Gottes, die bricht auf oder die kommt. Oh, und dann fängt es an mit Lobpreis, mit Anbetung, wo du auf einmal merkst, wow, da kommt die Gegenwart und dann dankst du ihm ja noch mehr. Und dann, oh, komm wieder, und dann dankst du ihm noch mehr. Und das hört ja nie auf, weil das einfach so schön ist, ihn anzubeten. Und anzubeten ist nicht einfach nur, dass wir in Gottesdienst kommen und wir singen dann ein paar Lieder, sondern es ist ein Lebensstil der Ehrerbietung dem Höchsten gegenüber. Egal, was wir machen, unser Leben ist ein Lobpreis. Wow, und das ist wirklich toll. Und es hat natürlich auch mit Kampf zu tun, ne? Wenn man, Psalm 149, Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, das ist so cool. Das hat auch mit Kampf zu tun. Interessant ist, nach dem Kampf von Amalek sagt Mose, der Herr ist mein Banner. So, das heißt, dieser Lobpreis, in einem Lied heißt es, im Lobpreis richten wir den Feind. Das finde ich eine coole Aussage, weil genau das ist so. Weißt du, im Lobpreis verhöhnt den Feind. Es ehrt Gott und es verhöhnt den Feind. Und das macht Spaß. Je nachdem, wie du drauf bist, von beiden Seiten macht es einfach Spaß. Und weißt du, es gibt eine Prophezeiung über Juda. Und die ist einfach wichtig zu wissen, finde ich. Und die finden wir in 1. Mose 49, Vers 8. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Das ist interessant. Und Judah zieht zuerst aus, also zuerst Lobpreis. Meine Hand ist auf dem Nacken der Feinde, nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das fühlt sich aber manchmal so an. Das mag sein. Mag sein, aber da können wir sagen, hey Feind, kommst du mal vor, du, das ist falsch. Ich bin dran, nicht du bei mir, ich bin dran. Ne? Ist irgendwie was falsch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal sind so falsche Haltungen irgendwie dann da. Dann denkst du hier, irgendwas stimmt nicht. Und weißt du, als bei den Richtern, in Richter 20 lesen wir, als das Volk ausziehen sollte zum Kampf, fragten sie den Herrn, wer soll zuerst kämpfen? Wer soll zuerst gehen? Und dann sagte Gott, Judah zuerst. Und das ist interessant, wenn wir da so lesen über Judah, immer wieder Judah zuerst. Judah zuerst. Und ich denke, dass da wirklich ein Schlüssel drin liegt für unser Leben, im Kampf, in Freude oder was auch immer, Judah zuerst. Ja, das ist einfach ein Privileg. Judah zuerst. Weißt du, ich kann mich an viele Dinge erinnern, wo ich gedacht habe, Mann, das hört sich immer so gut an, wenn man sagt, Herr, weißt du, ich will dich preisen, egal was passiert, egal was ist, ich will dich preisen. Hat jemand schon mal sowas gebetet? Ja gut, bin ich beruhigt, dass es einer noch hat, nicht nur ich. Ja, und das hat man dann so gebetet und dann wundert man sich aber über manche Dinge, weil dann hast du nämlich gar keinen Bock, den Herrn zu preisen. Nur, kennst du es auch? Gut, ich auch, ne? Da hast du gar keine Lust. Aber wenn du das dann anfängst zu tun, dann passiert was in der Atmosphäre um dich herum. Und weißt du, ich möchte euch einfach ein paar Dinge aus meinem Leben erzählen zur Ermutigung, weil ich finde es wichtig, wenn die Theorie in Existenz kommt. Weil das ist, was Gott eigentlich sagt. Weißt du, wenn wir oftmals lesen wir über Erkenntnis was, aber es gibt zwei verschiedene Erkenntnisse. Die eine Erkenntnis ist theoretisch, aber die andere Erkenntnis ist erfahrbar. Das heißt, wir erfahren etwas, eine Erkenntnis, die total lebendig ist. Und das möchte ich euch einfach weitergeben und euch ermutigen. Weißt du, wir haben damals, als der Herr mich gesandt hat, in den Osten Deutschlands zu ziehen, wusste ich nicht, was soll ich hier eigentlich machen? Und wir haben die meiste Zeit Lobpreis gemacht. Jeden Tag, wir haben den Herrn gepriesen, wir haben ihn für 2 Jahre haben wir einfach nur Lobpreis in unserer Wohnung gemacht und wussten nicht, was ist eigentlich der Plan. Aber in dieser Zeit haben wir eigentlich gemerkt, wie schön es ist, Gott zu preisen. Egal was kommt, Gott zuerst. Und irgendwann hatte ich eine unheilbare Krankheit an meinem Auge gehabt. Und das heißt, das ging 3 Jahre das Ganze, etliche Krankenhausaufenthalte, Tabletten, Salben, Tropfen, ich weiß nicht, über den Tag verteilt, du warst nur beschäftigt mit dem Auge. Und ich habe aber gesagt, Gott, ich will dich preisen. Das bedeutet manchmal, wenn du Lobpreis gemacht hast, da hat das Auge getränt und alles war verschwommen und du hast nichts gesagt. Aber ich habe gesagt, Gott, ich werde dich preisen, weil meine Hand wird auf dem Nacken der Feinde sein, nicht umgekehrt. Weißt du, das hört sich manchmal gut an, wenn du eine Woche durch was durchgehst, aber das waren 3 Jahre. Heute manchmal denke ich zurück und denke, 3 Jahre. Aber weißt du, da war etwas in mir, das gesagt hat, nein, ich werde Gott trotzdem loben und preisen und er wird mit mir hier durchgehen. Das ist nicht meine Endstation. Und weißt du, das ist, was der Feind uns immer wieder zeigen möchte. Das ist deine Endstation. Das ist aber nicht meine Endstation. Die Wüste ist der Begegnungsort Gottes schlechthin, wenn du das recht überdenkst. Mose hatte die beste Zeit seines Lebens in der Wüste. Hast du dir das schon mal überlegt? Also eigentlich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, boah, ich habe gerade eine Wüstenzeit. Oh, Halleluja! Hey, siehst du die Herrlichkeit? Nein, du verstehst nicht die Wüstenzeit. Ja! Ne? Also wenn vielleicht, was ist das? Also das hab ich mir zu eigen gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ich in der Wüstenzeit bin, oh Halleluja, ich werde die Herrlichkeit sehen. Aber das ist alles andere manchmal als Fun. Aber trotzdem ist das die Wahrheit, was die Schrift sagt, also nehme ich das für mich. Und weißt du, nach 3 Jahren immer wieder, wenn das Immunsystem geschwächt war, war das ab ins Krankenhaus und so. Und dann weiß ich noch, wie dieser Entschluss in mir kam. Der kam einfach so, dass ich gesagt habe, jetzt reicht's, jetzt ist genug. Nach 3 Jahren. Kam einfach so, jetzt ist genug. Und da habe ich meine ganzen Tabletten genommen und das war ein ganzer Sack voll mit Medizin und was weiß ich. Auf der Gemeindefreizeit früher, weißt du, wie mich manche genannt haben? Den Apotheker. Weil ich alles dabei hatte, du weißt ja nicht, was passiert. Weißt du, kannst ja dies bekommen, kannst ja das bekommen. Also wenn jemand aus der Gemeinde was hatte, hatte ich natürlich Gebet, aber Tabletten. ernsthaft, weißt du, so. Und wir waren nur beschäftigt damit. Und da habe ich das Ganze genommen und habe gesagt, jetzt schmeiße ich das alles weg, ich zertrete das und ich mache es am besten im Gottesdienst, dass genug Zeugen da sind, dass ich nicht mehr zurück kann. Also habe ich nach 3 Jahren das gemacht, habe das alles zertreten und während dem Treten habe ich gedacht, Scheibenkleister. Oh nein, was hast du jetzt gemacht? Nein, 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 du Bestärker, aber es war diese, oh Gott. Aber seitdem bin ich frei. So, und dann kam das Nächste. Auf einmal, ich hatte zwei Gehörstütze in meinem Leben gehabt. Und das war keine lustige Sache, weil wenn du zum Beispiel Lobpreis machen willst und du spielst mit einem Team und du kannst sie nicht hören, ist das blöd. Und da war eine Frequenz, die war dann beim zweiten Mal völlig weg gewesen. Und ich habe die Bässe nicht mehr gehört. Bässe sind toll. Findest du Bässe toll? Ich finde Bässe, boom, boom, ich finde das toll. So, und das ist so schlimm, wenn du nicht mehr hörst, weißt du? Und so ist Lobpreis für mich zu einer Qual geworden, weil das mir wehgetan hat. Also habe ich Oropax genommen, also stand ich da und das hat so wehgetan. Aber jetzt wusste ich aber, Gott liebt es, wenn ich ihn preise. Aber es ist so schmerzhaft, es zu tun. Und es tut weh. Weißt du, aber ich habe dann gesagt, na, ich stand heute neben der Box und ich habe gesagt, oh, Herr, bist du nicht gut, ne? Dreck neben der Box, oh, Halleluja. Da kommt Freude auf, nicht wahr? So, und habe so gesagt, nein, es waren verschiedene Dinge in unserem Leben, das einfach kam, diese Gehörstürze. Und das war wirklich ein Tal für mich. Und weißt du, aber ich habe irgendwann gesagt, Gott, weißt du, egal wie weh das tut, ich entscheide mich, dich zu preisen. Aber ich gesehen habe, hier steht Juda zuerst. So, das ist ein Kampf. Und jetzt würde ich alles andere zuerst machen als Juda. Können wir das nicht umändern, Herr? Einen anderen Stamm schicken, weil Juda ist blöd jetzt gerade. Es tut weh. Und weißt du, in diesem habe ich ein Lied geschrieben, das heißt, Gott ist gut alle Zeit. Und ich habe geweint bei diesem Lied, weil es mir so weh getan hat, es zu spielen, weißt du? Weil wenn du mit der Gitarre angehst, da gab es Töne und die haben so weh getan in meinem Ohr. Und ich habe dann gesagt, Herr, das sind quälende Klänge, aber ich nehme sie als Heilung einfach an. Denkst vielleicht auch, ja, manchmal mache ich so komische Dinge, aber ich habe einfach gesagt, nein Gott, ich stelle mich jetzt stur auf dein Wort, egal wie weh das tut, das ist meine Heilung. Das kann nicht anders sein, ich lese es doch hier. Und theoretisch hört sich das immer so super an, aber in der Praxis, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hasse das manchmal in der Praxis. Ich mag das manchmal überhaupt nicht und denke, Herr, schick doch einen anderen. Wäre cool, wenn du manchen die Hände auflegst und dann gibst du es einfach weiter und ey, weißt du, ich nimm's nicht mehr wie beim Fang, weißt du, ohne Wiedergabe. Ey, nee, komm bitte, du bist gesegnet, da krieg das hin, komm damit klar. Aber das geht manchmal nicht, du kriegst es manchmal nicht so los, ne? Ist auch gut so. Und auf jeden Fall habe ich dann das mit dem Ohr diese Probleme gehabt. Und ich habe gedacht, Gott, ach Mann, das gibt's doch nicht. Also stehst du da, ich habe mich dann im Lobpreisteam rausgenommen, habe gesagt, ihr müsst alleine, es geht einfach nicht. Das ist ja blöd, wenn du auch die Töne nicht triffst und spielst irgendwas und die anderen, die sind ja ganz lieb zu dir. Die würden das Schiefe auch alles ertragen und würden auch nichts sagen. Weißt du? Einfach, ach komm, der geht durch ein Tal. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht gut, also raus. Und dann stehst du und hast gesagt, oh, tut das weh. Ja. Und dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, weil die Symptome wieder so schlimm gewesen sind. Und der hat gesagt, wir machen noch einen Hörtest, vorsichtshalber. Oh. Und dann bin ich zum Arzt und der macht den Hörtest. Und nach dem Hörtest rief er mich dann wieder ins Zimmer und sagte, wie geht's Ihnen? Ich sagte, oh, das ist echt, ich habe da so Probleme, ich wollte es mal abchecken lassen. Und er hat gesagt, ja, es ist was Erstaunliches, weil die Frequenz, gucken Sie mal, hier die Frequenz war ja weg. Sag ich, ja genau, aber die ist wieder da. Und da habe ich ein Problem gehabt, weil meine Symptome haben was anderes gesagt als dieser Test. Und da habe ich gesagt, ey, Moment mal, ist das verdreht? Und da habe ich gesagt, okay. Ich nehme jetzt diesen Test, die Frequenz ist wieder da und egal, was meine Symptome sagen, ich preise jetzt den Herrn. So, und diese Frequenz ist wiedergekommen, obwohl sie gar nicht wieder hätte kommen können. So, weißt du, und dann habe ich so gedacht, wow, weißt du, Lobpreis zuerst setzt etwas frei. Auch wenn es manchmal für uns schmerzhaft ist, das zu tun, manchmal körperlich oder in der Seele. Aber ich habe so gedacht, wow, weißt du, ich habe mal einen Menschen gesehen, der hat trotz Knieprobleme, ist er da mit 70 Jahren da gesprungen vor dem Herrn. Und ich habe gesagt, wow, was für ein Vorbild. Unter Schmerzen den Herrn loben, das will ich auch mal. Ja, kein Problem, ne? Manchmal denke ich echt, ey, wir sollten aufpassen, was wir beten. Ich kann mich erinnern, ich habe mein Leben Jesus gegeben, da hatten wir immer so Berggebet gehabt, auf der höchsten Stelle damals da. Und dann sind wir da hingegangen, frisch bekehrt. Und dann habe ich eine Predigt gehört, wo ich gehört habe, weißt du, wenn du viel leidest, weißt du, kommst du zu einer größeren Herrlichkeit. Da habe ich gedacht, oh, da müssen wir beten für. So haben wir uns hingekniet, verrückt wie wir waren, noch mit jemandem aus der Drogenszene. Es hat geregnet, wir saßen in der Pfütze, haben gebetet, Herr, schick Leid, wir wollen leiden. Da kam da einer aus der Gemeinde und hat wortwörtlich gesagt, ey, seid ihr total bescheuert? Hört auf! Wir haben gesagt, warum? Mach mit! Nee! Das kommt von ganz allein! Und dann ist sie wieder weggegangen und wir saßen da, ne, feurig, jung und sehr intelligent, saßen wir da in der Pfütze und haben gedacht, boah, was für laue Christen es doch gibt, lass uns weiterbeten. Ne? Heute denke ich mir, oh Mann, ey, so manche Dinge, die waren, eieiei. So, aber weißt du, was ich einfach sagen will, ist, dieser Mut zu sagen, weißt du, egal wie das mir gerade geht, Judah zuerst. Er ist es wert. Und weißt du, dann kam einer der schlimmsten Geschichten für mich, hatte Probleme mit meiner Stimme gehabt und das ging dahin zu, dass ich ein Gesangsverbot bekommen habe. Und es war kurz vorm Sprechverbot und ich habe so gedacht, ey Gott, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, weil jetzt stehst du im Lobpreis und wie willst du den Herrn denn jetzt preisen, wenn du nicht singen darfst und kannst? Und habe ich herausgefunden, mein Körper ist ein Instrument. Meine Hände können klatschen, meine Knie können tanzen, ich kann den Herrn loben, auch wenn ich keinen Ton von mir geben kann. Ja, lass mir das. Und ich kann ihn trotzdem preisen mit meinem Körper. Und so stand ich dann manchmal da und habe einfach geweint, weil ich gerne singen wollte und konnte nicht und habe ihn einfach gepriesen. Und das Ganze ging dann auch fast 2 Jahre. Und dann habe ich was rausgefunden. Ich war in der Logopädie gewesen, weil die haben dann versucht, das alles wieder irgendwie in Ordnung zu bringen. Und da habe ich rausgefunden, weißt du, Anbetung ist manchmal so anders, wie wir denken. So saß ich da vor der Logopädin und dann war eine Übung. Da haben die gesagt, lom, laum, lam. Und da habe ich die Übung zu Hause gemacht und auf einmal, lam, 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 lam. Wow, Lamm, oh, das Lamm. Und ich habe verstanden, ich bete das Lamm an. Da habe ich gedacht, wie fantastisch ist das denn? Also habe ich immer brav meine logopädische Übung gemacht mit dem Lamm. Das war meine Lieblingsübung. Ich bete an, Lamm. Und in die Logopädie gegangen, habe ich gesagt, Lamm. Und irgendwann, weiß ich noch, bei einem Lamm, hat die Logopädin gesagt, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich beruflich? Ich habe da was so gelesen. Ah, ich hatte, siehst du, wenn du anbetest das Lamm, dann kommt da, dann passiert da was. Und weißt du, so habe ich dann herausgefunden, Mensch, ich kann ja trotzdem anbeten in der Übung, auch wenn das vielleicht, weißt du, lächerlich für den Feind klingt. Aber ich weiß, das Lamm hat mehr Kraft als der Teufel. Da ist mehr Power drin, weißt du? Und dann habe ich hat er mir so ein paar Dinge gesagt, auch mit den Ohren, mit dem Mund, was ich tun kann, damit Heilung reinkam. Und da waren ein paar Dinge, die habe ich dann getan. Und dann gehe ich zum Arzt und er sagt, die sind komplett wiederhergestellt, die Stimme. Alles ist wieder gut, alles ist in Ordnung. Aber weißt du, was ich einfach mit dem sagen will, ist, weißt du, dass manchmal so Täler da sind, wo wir sagen, alles in uns hat eigentlich gar keine Lust, den Herrn zu preisen. Aber genau das ist unser Sieg. Genau das ist unser Sieg, ihn zu erheben im Leid. Weil wenn wir ihn erheben, weißt du, dann erhebt uns Gott aus diesem Leid heraus auf andere Sphären einfach. Und wir fangen an, ihn zu preisen. Wir merken, wow, Gott ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Und weißt du, manchmal morgens, wenn ich so in meiner Zeit bin, dann weine ich vor Freude und lobe den Herrn, weil ich darauf zurückblicke und sage, Gott, du bist gut. So, das heißt im Endeffekt, all das, durch was du durchgegangen hast, erwirkt in dir noch mehr Lob. So, das heißt, der Feind versucht die ganze Zeit mit seiner Hand auf den Nacken, aber er versteht dich genau andersrum. Durch Lobpreis, das sieht vielleicht manchmal so aus, weißt du, aber alles, was du dann durchgehst, wodurch du durchgehst, dann weißt du, hey, weißt du, ich preise den Herrn dafür, weil Gott wird mich raustragen. Und jetzt kommt das nächste Problem und du guckst es an und sagst, Gott ist gut. Weil du guckst zurück und was du siehst ist, dass Gott gut ist, dass gut war. Der war, der ist und der immer zu kommt. Er war gut, er ist gut und er wird gut bleiben. Das heißt, du guckst an, was vor dir ist und du sagst, da ist Sieg drin. Da ist Sieg drin. Wir haben mal eine Geschichte gehabt, da sind wir haben, warte. Amen. Amen. Amen, da kommt Offenbarung, das ist gut. Amen. So ist es. Ich werde noch ein bisschen weitergehen, da werde ich erzählen, worauf ich hinaus möchte. Falls ich das vergesse, erinnert mich, von unserem Haus zu erzählen, okay? Also am Anfang sprachen wir darüber, über die Gegenwart Gottes um sie herum. Ne, dann sehen wir, Lobpreis schafft einen Platz, wenn man so will, wo die Gegenwart Gottes hinkommen kann, als sie aufbrachen. Und dann kommt der zweite Stamm. Und Issachar bedeutet, es gibt einen Lohn für meine Mühsal. Und ich finde, das alles ist kein Zufall, dass es unter dem Banner Juda war. Es gibt einen Lohn für meine Mühsal. Weißt du, das ist der einzigste der 12 Brüder, die von sich behaupteten, keine Schuld zu haben. Daher sagen manche, das ist so ein Typus für Jesus Christus. Ja? Aber ich kann das auch so sagen, weißt du, Jesus ist mit uns in diesem Triumphzug. Er führt uns alle Zeit umher im Triumphzug. So, das heißt, unter dem Banner Juda, unter dem Banner Lobpreis, ist ein Lohn für all die Mühsal, durch die wir gehen, durch die wir sind. Es gibt Lohn. Das ist nicht, dass Gott das vergisst und guckt, was tust du da, was machst du da, ist mir egal, sondern er ist mittendrin. Und weißt du, Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich vergesse euch nicht. Egal, wo du gerade bist, wo du gerade drin steckst, ich vergesse dich nicht. Weißt du, es gibt eine Stelle, die finde ich so ermutigend, die steht im Hebräer. Und da steht, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt. Und das ist der Punkt, Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was du getan hast. Er vergisst es nicht. Wir denken manchmal, hat Gott das vergessen, was ich gemacht habe? Hat Gott das vergessen, dieses, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das, weißt du, wenn du etliche Jahre in der Gemeindearbeit bist, erfährst du viel Leid. Kennt das jemand vielleicht? Dann erfährst du viel Leid. Ich habe herausgefunden, in der Welt gibt es viele Dinge, aber in der Gemeinde manchmal mehr. An Dingen, wo du denkst, die gibt es nicht. Aber ich finde es phänomenal, was Christen alles zustande bringen. Es gibt immer, dass du denkst, jetzt hast du schon alles erlebt, und dann kommt so ein Ding, wo du denkst, nee, das hat man noch nicht. Das ist völlig was Neues, sprengt jede, also übertrifft ja alles. Und weißt du, aber Gott ist gut, er sagt, er ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen. Und jetzt kommt's, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Das heißt, gib nicht auf. Wenn du gerade drin bist, ich mach doch alles, ich tue doch alles, Gott, hast du mich vergessen? Nein, Gott ist ja nicht ungerecht, er hat dich nicht vergessen und es gibt Lohn für deine Mühsal. Mach weiter, gib nicht auf, mach weiter. So, egal was kommt, wir haben die Berufung, weiterzumachen. Wir wünschen euch deshalb, und jetzt pass auf, sehr, dass ihr bis zum Ende diesen Eifer behaltet. Das heißt, es bedeutet nicht, wir machen einfach so weiter, oh Herr, weißt du, ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber ich diene dir, weil du es gerne willst und hoffentlich gibt es auch wirklich Lohn dafür. Das geht mir alles so sehr auf den Zeiger, sondern denselben Eifer wie am Anfang. Und du denkst vielleicht, aber wie soll das gehen, wenn du durch die Täler durchgegangen bist, wenn du durch Verletzungen durchgegangen bist, wenn du durch Enttäuschungen hindurchgegangen bist? Wie soll das gehen, diesen selben Eifer zu haben? Aus dem Verständnis heraus, dass Gott nicht ungerecht ist. Er ist nicht ungerecht. Sondern er ist der, der meine Mühsal ansieht und niemals vergessen wird. Das heißt, für alles, was ich tue, gibt es Lohn. Und das bedeutet, wir haben eine himmlische Perspektive in dem Ganzen. Und die fängt dann an, Spaß zu machen, weil du weißt, du bist wirklich in Gottes Hand. Wirklich absolut, egal was kommt, du bist in Gottes Hand. Und weißt du, kennst du das? Da kommt etwas auf dich zu und du denkst, ey, bin ich überhaupt noch in Gottes Hand? Ist das jetzt wirklich sicher, wo ich gerade stehe? Ist das wirklich sicher, wo ich gerade bin? Und die Wahrheit ist ja. Weißt du, in Gottes Hand sind die Wasserbecher, ne? Und der Herr macht manchmal so das Herz der Könige, hast du das mal gelesen? Wie Wasserbecher. Und das sieht manchmal so aus wie, wow, aber du bist in Gottes Hand. Das ist nicht, dass Gott irgendwie so und dann, wupp, ja, das tut mir aber leid, hei, hei, hei. Ja, da kann man jetzt auch nichts mehr machen, ne? Nee. So ist es nicht, sondern die ganzen Wasser sind in deiner Hand. Du fällst da nicht raus. Du fällst da nicht raus. Und das ist so beruhigend, wenn du weißt, Gott vergisst meine Mühsal nicht. Das heißt, es ist absolute Hoffnung in all dem, was ich mache. Und ich kann mich auf Gott verlassen. Er wird es tun. Er wird es machen. Ah, Der Herr hat mich 450 Kilometer ungefähr. Wir haben alles verlassen, unsere Arbeit, unsere Familie, alles, und sind hierher gezogen. So, und dann haben wir gesagt, okay, was wollen wir jetzt machen? Was, Herr, du hast uns hier, und wir haben gesagt, jetzt werden wir Gemeinde gründen, jetzt wird dies passieren, jetzt wird das passieren. Weißt du, was passiert ist? Nichts. Im Gegenteil, ich bin in meinem alten Job zurückgegangen. Das heißt, ich habe Bäcker gelernt, bin wieder dahin, was ich nie wollte. Ich habe das gehasst wie die Pest. Habe ich wieder angefangen zu arbeiten in einem Kaff, wo du aufpassen musstest, nicht zu schnell Gas zu geben, weil du dann raus warst aus dem Ding. Und dann war ich da und habe gesagt, Gott, ich habe eine Frage an dich. Du hattest für uns Vision gegeben, Berufung und alles Mögliche, aber das war nicht da drin. Und ich frage mich so allmählich, ich meine, Herr, ne, das waren dann schon fast nach einem Jahr, habe ich mir gefragt, Herr, ich finde schon, dass ich jetzt geduldig war ein Jahr lang. Ich habe keinen Bock mehr. Kannst du mir bitte ein ermutigendes Wort geben? Und dann kam das ermutigende Wort. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Und in dem Augenblick habe ich so gedacht, Herr, willst du mich auf die Schippe nehmen? Ich meine, du kannst mir alles sagen, aber doch nicht das. Doch, das ist die Antwort. Und ich habe gesagt, Herr, das Einzige, was mich abhält, nicht zu verzweifeln, ist mein Murren und mein Zweifeln. Weil ständig bin ich da hingefahren, habe gemurrt, das war blöd, dies war blöd und habe gezweifelt, ob das alles richtig ist. Und jetzt sollte ich das alles tun ohne Murren und Zweifeln. Habe ich gesagt, das geht ja gar nicht. Und es ist gemein außerdem auch. So, und dann habe ich dann aber gedacht, okay, da kam keine andere Antwort, kein anderes prophetisches Wort. Dann hast du gesagt, na, arbeitest halt mit dem, was du hast. Auch wenn ich es blöd finde. So, und dann habe ich so aber gedacht, aber weißt du, Herr, mal fürs Protokoll, wie soll ich denn irgendwas schaffen, wenn ich hier in einem Kaff bin, abgelegen, mit keine Ahnung, 10 Einwohnern oder weiß ich nicht, was das da hatte. Wie soll das denn funktionieren? Das geht doch gar nicht. Das funktioniert doch gar nicht. Und weißt du, Gott sieht die kleinen Dinge. Wow. Hey, was hatten wir heute Morgen? Achte die kleinen Dinge und wie war das? Und die großen. Das ist gut. Ja. Wir machen da jetzt weiter. Die kleinen und die großen. Und dann kam Folgendes. Ich habe gesagt, Gott, weißt du, ich will in diesem Kleinen treu sein. Auch wenn das keiner sieht. Und weißt du, irgendwann bekam ich eine Mehlallergie, das ist immer lustig mit dem Herrn, die man nicht nachweisen konnte. Ich habe gesagt, Herr, ernsthaft? So, das heißt, sie haben mir Allergietabletten gegeben, die geholfen haben. Für eine Allergie, die sie aber nicht nachweisen konnten, aber wo es mir besser ging mit den Tabletten. Und dann habe ich gesagt, weißt du Gott, also bei aller Liebe, vielleicht wäre es jetzt gut, eine Antwort zu bekommen. Da rief mich jemand an, aus Greiz, und die sagten, Stefan, wir suchen einen Pastor für unsere Baptistengemeinde damals. Habe ich gesagt, ja, das ist okay. Und? Ja, wir haben da an dich gedacht. An mich? Ich habe gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und dann bin ich wieder in die Bäckerei und habe gesagt, Gott, weißt du, es wäre so schön, wenn du mir eine Antwort gibst, was jetzt eigentlich los ist, was du gerne willst, was dein Plan für mich ist. Klingelte wieder das Telefon. Wieder die Frau dran. Stefan, wir würden gerne, dass du kommst und ein Vorstellungsgespräch bei uns hast. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube nicht, dass ich der richtige Mann dafür bin. Und ich ging wieder zum Herrn und sagte, Gott, weißt du, was ist eigentlich deine Antwort? Könnte es sein? Und jetzt habe ich so gedacht, endlich, das ist meine Berufung. Ich komme in die Gemeinde und alles wird gut. Und dann haben die gesagt, Baptistengemeinde. Habe ich gesagt, was ist eigentlich Baptisten? Egal, Gemeinde ist Gemeinde, habe ich gedacht. Völlig egal, wir werden da hingehen. Wow. So, und dann habe ich dann vorgepredigt, die fanden das gut und dies und das. Dann kam die Einstellung und dann passierte Folgendes. Ich saß in dem Gottesdienst und habe gedacht, was ist das? Weil die saßen jetzt alle mit Liederbüchern. Das kannte ich gar nicht mehr. Willst du auch eins? Ja. Und dann ging es los und ich saß und habe gesagt, hey Gott, ich habe keinen Bock mehr. Erster Arbeitstag und ich habe mich zu meiner Frau gedreht und habe gesagt, ich will hier raus. Und guck mal, ist das nicht interessant? So sind wir. Wir beten für unsere Verheißung und wenn wir dann drinstehen, denken wir, oh nee, nee, ey Gott, was anderes. Ist es nicht interessant? Und da habe ich rausgefunden, weißt du, es ist eigentlich völlig egal, wo drin ich stehe, aber wichtig ist meine Herzenshaltung. Weil die Situation, in der ich drin stehe, wird sich verändern aufgrund meiner Herzenshaltung. Und das ist eigentlich, worum es geht. Und dieses kleine Ding, um das es sich dreht, ist eigentlich hier drin unser Herz, das diese ganze Maschine, den Körper hier von dir am Laufen hält. Das ist dieses Herz, Und weißt du, wenn wir sagen, Herr, weißt du, egal was ich mache, ich will dich ehren und ich will dich preisen und ich will dich loben, weil ich weiß, es kommt in Ordnung. Egal wie die Situation aussieht, es wird gut werden. Und weißt du, eines der Erlebnisse, wo wir das wirklich buchstäblich erlebt haben, war dieses. Verletzung, der Herr wird deine Mühsal nicht vergessen und Gott ist nicht ungerecht. So, wir kamen, haben Freunde gefunden und dieser Freund kam und hat gesagt, hey, lass uns zusammen ein Haus ausbauen, wo wir gemeinsam reinziehen als Familie. Ich habe gesagt, ah, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Doch, komm, das wird super, das wird toll, das wird schön und so weiter. Und wir haben das gemacht. Ich habe 3 Jahre an dem Haus mitgearbeitet und nach 3 Jahren sind wir eingezogen und dann kam etwas, eine Uneinstimmigkeit in der Gemeinde und diese Familie ist raus und wir lebten jetzt zusammen in dem Haus. Und ich war so naiv gewesen, ich habe damals gesagt, wir brauchen nichts zu unterschreiben, ich vertraue dir völlig. Und auf einmal sagte der Herr dann, Stefan, egal, ich bringe die Daten durcheinander, ich vergesse mal meinen Geburtstag, egal, auf jeden Fall vor ein paar Jahren. Dankeschön, das ist gut. und dann sagte der Herr, du musst dich nach einem Haus anfangen umzugucken. Dieses Haus hier musst du abgeben. Und ich habe gesagt, Herr, wir haben 3 Jahre hier gearbeitet, wie können wir das abgeben? Der Herr sagte, gib das ab, ich habe was Neues für euch. Und dann habe ich das abgegeben, das war ein schmerzhafter Prozess, das abzugeben. Und dann sagte der Herr, und jetzt möchte ich, dass du dich nach einem Haus umschaust. Ich habe gesagt, Gott, ich habe gar kein Geld. Ich weiß nicht, manchmal diskutierst du so mit Gott und denkst, der hat was nicht mitbekommen. Kennst du das? Aber Gott, das geht ja nicht, weil, so, ne? Und Gott blieb dabei und ich habe gesagt, okay Gott, ich gucke mich nach Häusern um und heimlich auch nach Wohnungen. So, ne, ich so beides gemacht, ne, ja, genau. Und er hat's gemerkt, ja, ist aufgeflogen, dass er das Internet, du bist heute echt nicht sicher. Naja, und genau, das kannst du auch, egal welcher Virusschutz der Herr merkt. So, und dann habe ich das gemacht, habe ich gesagt, okay. Und das Blöde ist, weißt du, wenn du dir ein Haus anguckst und die Maklerin fragt, und die Finanzierung? Genau. Ja, ja, nee, also der Papa ist gut, ja, das wird irgendwie. So, das ist irgendwie sehr unbefriedigend alles. Dann haben wir gesagt, wir machen das. Und dann sagte der Herr irgendwann so, das ist das letzte Weihnachten hier in diesem Haus. Genießt es nochmal. Ich habe gesagt, oh Gott, wie? Und auf einmal kam jemand auf mich zu, ein Geschäftsmann, und sagte, Stefan, ich weiß nicht, aber ich habe da was Komisches auf dem Herzen. Kannst du vielleicht mal prüfen? Hast du dir mal überlegt, ob du in ein Haus ziehen willst? Ich habe gesagt, also wo du jetzt so fragst, tatsächlich ja. Und er hat gesagt, pass auf, wir werden euch einen Betrag leihen, einen bestimmten Betrag, und dann guckt ihr, wie ihr den zurückzahlen könnt, wie auch immer, wir machen das dann fest, such nach einem Haus. Jetzt habe ich ein Problem gehabt. Die Kohle, aber nicht das Haus. Ich habe gesagt, Gott, kannst du das mal einfacher machen? So, und dann haben wir geguckt und jetzt kommt der Hammer. An dem Tag, als wir losgefahren sind, um ein bestimmtes Haus anzugucken, ging ich an den Briefkasten und zog eine Kündigung raus auf Eigenbedarf. So, das heißt, diese Geschwister haben uns einfach rausgeschmissen. Aus dem Haus, was uns zugesagt war. Und ich weiß noch, wie wir ins Auto gestiegen sind, wir haben das durchgelesen und weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben angefangen, Gott zu loben. Unter Tränen, aber wir haben ihn gelobt. Und dann sind wir hingefahren und haben das Haus angeguckt, wo wir seit 3 Jahren drin wohnen. An dem Tag. Ich habe gesagt, Gott, weißt du, bei aller Spannung, ey, hör auf. Kennst du das? Also ich würde es gern vorher alles so wissen. Aber weißt du, die Antwort Gottes ist gut gewesen. Ich habe gesagt, weißt du, warum habe ich vorher das Geld nicht gehabt? Und Gott hat gesagt, weil du es vorher nicht gebraucht hast. Warum habe ich das Haus nicht vorher gehabt? Weil du es nicht gebraucht hast. Gott hilft spätestens rechtzeitig. Und das hat aber, das fördert das Vertrauen und den Lobpreis in Gott. Dass wir sagen, Gott, egal was jetzt kommt, wir vertrauen dir dafür. Und dann passiert etwas. In dir wächst Kühnheit und in dir wächst Glauben. Sprich Vertrauen. Du sagst, Herr, ich vertraue dir. Und dann kommen Dinge, wo du manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo du manchmal kurz so, ach du, großer Gott, wo etwas in dir passiert, weißt du? Und ich möchte euch einfach Mut machen, egal in was du gerade stehst, du kannst den Herrn einfach preisen. Weißt du, weil die Situation, die wird sich verändern, die wird sich beugen müssen, weil einfach Gott groß ist. Weißt du, und diese Dinge, die wir in unserem Leben durch hatten, weißt du, wenn ich so zurückgucke, ich denke mir manches Mal, wie sind wir da überhaupt durchgegangen? Kennst du sowas? Das heißt, wie hat das eigentlich geklappt und funktioniert? Aber dann kommt Dankbarkeit in dir hoch und du sagst, Gott, ich danke dir für all das, was du da gemacht hast. Das ist nämlich der absolute Hammer. Und das bewirkt neuen Lobpreis in dir, der hervorkommt. Und neuen Mut und neue Kühnheit. Weißt du, und ich möchte dir heute Morgen einfach nur Mut machen. Ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber ich weiß, dass ein Schlüssel da ist, den Gott uns gegeben hat, ist nämlich ihn zu preisen damit. Ihn zu loben. Und im Lobpreis baut er seinen Thron. Kennst du den? Der Psalmist sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt mittendrin im Lobpreis seines Volkes. Kommt er mit seiner Gegenwart hinein und dann passiert da auf einmal was und Dinge werden freigesetzt und Dinge kommen. Halleluja. Und das ist das, weißt du, was wir tun können hier am Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen und wir preisen, egal wie die Situation ist, wir sagen Gott, du bist größer. Du bist größer als das. Gegen all meinen Verstand, der da eigentlich die ganze Zeit Alarm schlägt und sagt, das geht doch nicht, das funktioniert nicht. Gegen all das danke ich dir, dass du Gott größer bist. Fertig. Weißt du, wir haben aktuell mit ein Beispiel, weißt du, damit du weißt, weißt du, dass es manchmal überhaupt nicht einfach ist. Ich habe euch die Geschichte erzählt von meinem Ohr. Den zweiten Gehörsturz hatte ich nach dem ganzen Ding mit dem Haus. Ich war so fertig gewesen. Und weißt du, dann, als ich dann zur Ruhe kam, bam, da kam ich dann wirklich zur Ruhe. So, und dann hat der Arzt mir gesagt, ich muss Tabletten nehmen, ich werde das Leben ein Leben lang nehmen müssen, das geht nicht mehr ohne, weil das die Symptome unterdrückt, die ich permanent habe, laut dem Arzt. Und das ganz liebe Arzt, alle ganz, ganz lieb, klar. Und dann habe ich so gesagt, okay. Und dann irgendwann sagte der Herr zu mir, so Stefan, ich habe einen neuen Dosierungsvorschlag für die Tabletten für dich. Und ich habe gesagt, hey, das ist sehr nett, aber was ich auch den anderen rate, mache ich auch. Ich muss das erst mit dem Arzt absprechen. Und dann bin ich zum anderen Arzt wieder gegangen und habe gesagt, pass nicht auf, ich würde gerne einen Hörtest nochmal haben. Der hat gesagt, oh nee, das ist mir zu risikoreich, das ist zwar okay, aber nee, das machen wir nicht. Und dann bin ich wieder zu Gott gesagt, es geht nicht, tut mir leid. Und dann denkst du ja so, oh, okay, gut. Und hat Gott gesagt, hey, wie? Hast du nicht gehört, was der andere Arzt gesagt hat, Dr. Jesus? Der... Und dann habe ich nachts einen Traum gehabt, wo Gott mir gesagt hat, die Dosierung, die ich nehmen sollte. Und ich bin aufgewacht und habe gesagt, nee Gott, also danke für den Traum, aber da muss mehr kommen. Also es tut mir leid, ne, dass ich so ungläubig jetzt vor euch stehe. Ich weiß nicht, wie du so mit diesen Sachen umgehst. Aber bei mir ist nicht meistens immer direkt, ja klar, Halleluja, mache ich überhaupt kein... Ach ja, natürlich kennen wir uns, ja. Sondern manchmal ist das so, nee. Es tut mir leid. So ist es halt, ne? Und dann kann man auch nichts machen. Und dann habe ich auf jeden Fall und dann sagte der Herr mir noch ein Ding, hat gesagt, ich gebe dir zwei Dinge. Das hat zu tun mit deinem Mund, was du aussprichst, das sollst du beherzigen und die folgende Dosierung. Und ich sagte, Herr, auf deine Verantwortung. Ich habe das nämlich schon mal so ein bisschen gemacht und das ist völlig schief gegangen. Ich habe gesagt, Herr, auf deine Verantwortung. Und ich musste zwei Tabletten täglich nehmen. Und seit einem halben Jahr bin ich bei einer halben Tablette täglich. Und mir geht es besser als je zuvor. Das einzigste Problem, was ich habe, ich muss noch mit meinem Arzt reden. Weil er hat eigentlich gesagt, das geht nicht. Ne? Naja, aber weißt du, ich habe dann so gedacht, manchmal kommen die Symptome zurück und dann lege ich meinen Finger drauf und sage, Halleluja, danke Jesus. Halleluja, habe ich gesagt. Danke, Jesus. Ah, jetzt höre ich. Ja, gut. Und weißt du, und dann preise ich den Herrn einfach darüber. Und weißt du, so ist das in jedem Lebenslagen, was du tun kannst, ist, den Herrn zu preisen. Das kann dir niemand nehmen. Und weißt du, ich sage das nicht als jemand, der sagt, weißt du, ich habe da mal gehört, da hat jemand den Herrn die ganze Zeit gepriesen, sondern ich sage das aus vielen schmerzhaften Erfahrungen. Deswegen habe ich das alles erzählt, weißt du, nicht um zu zeigen, wow, was ich da alles gemacht habe, sondern um zu zeigen, hey, da sind diese Lebenslagen, wo alles in dir, wo du nicht preisen kannst, wo du am Ende reinkommst und sagst, es geht nicht, es funktioniert nicht. Aber da ist ein kleines Halleluja in dir, was der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt dieses kleine Halleluja in dir und es fängt an aufzusteigen. Das mag nicht populär klingen oder wie so chartsmäßig irgendwas, aber da ist dieses kleine, zerbrechliche Halleluja, das hervorkommt. Weißt du, und das möchte ich dir einfach heute Morgen weitergeben. Das ist eigentlich alles, weißt du? Dass du einfach, egal wo du gerade drin stehst, preist den Herrn. Preis den Herrn dafür, weil das ist der Sieg. Das ist Juda zuerst, dass wir vorangehen und sagen, Juda zuerst. Und das ist das, was uns verheißen worden ist, dieses Privileg, das wir haben, egal wie gerade deine Situation ist, Juda zuerst. Das heißt, du bist auf dem Weg zum Sieg, nicht zur Niederlage, auf dem Weg zum Sieg. Und ich möchte dich damit einfach segnen. So, jetzt kannst du dein Problem angucken, anvisieren und sagen, Herr, du triumphierst darüber. In deiner Gegenwart schmelzen die Berge wie Wachs. Schmelzen die Berge wie Wachs in deiner Gegenwart. Und vielleicht können wir das ganz kurz machen, dass du dein Problem anvisierst und einfach sagst, Halleluja. Egal wie das Problem gerade heißt oder die Herausforderung heißt, guck's an und sag einfach Halleluja. Es ist dieses Halleluja, was freisetzt. Dieses Kleine, was groß wird. Dieses Kleine, was groß wird. Weißt du, manchmal sind um dich herum Leute, die trauen sich nicht, Halleluja zu sagen, also Gott zu preisen in den Umständen. Und dann bist du da, um für sie mitzupreisen. Wenn eine Situation, da war ein Kind und das hatte keine Galle, das kam ohne Galle zur Welt. Und da waren Leute um die herum, keiner hat getraut für dieses Kind sich zu beten, weil sie gesagt haben, wir wissen nicht, vielleicht soll das Kind sterben, vielleicht ist das vom Herrn. Und dann sind meine Frau und ich damals zu dieser Familie gegangen und die hat gesagt, würdet ihr beten? Keiner will beten, keiner hat sich getraut zu beten. Und die selber hatten kein Halleluja mehr für die Situation gehabt. Und wir haben unsere Stimmen erhoben. Und dann ist sie mit diesem Baby zum Arzt gegangen und der Arzt sagte, macht ein Röntgenbild und sagte, da ist eine völlig neue Galle drin. Völlig neu. Die war vorher nicht da, die haben das belegt, beides. Und weißt du, ich möchte dir Mut machen, manchmal sind Leute um dich herum, die Geschwister, die manchmal so am Ende sind, aber weißt du, ey, dann nimm die doch an der Hand und fang an, Gott zu loben für die mit. Und zieh die einfach mit rein, weißt du, wir sind zusammen, weißt du, und jeder von uns hat manchmal echt ein Tief und geht's echt nicht gut, aber weißt du, wir stehen zusammen, wir sagen, ey, wir preisen dem Herrn jetzt über diese blöde Situation da. Wir preisen den Herrn, weil er ist gut. Und weißt du, wenn du vielleicht jetzt hier bist und sagst, ey, mir geht es super gut, ey, vielleicht kommt die Woche eine Situation oder du merkst gerade, ey, da ist jemand in meinem Umfeld, der braucht totale Ermutigung, der braucht total irgendwie, dass ich ihn bei der Hand nehme, dann glaube ich, dass der Herr dich vielleicht da sogar gebrauchen möchte. Es könnte echt theoretisch unter Umständen, wenn du es genau berechnest, vielleicht sein. Tatsächlich, vielleicht könnte es wirklich sein. Dann nimm das und sag, okay, Herr, ich nehme mir das die Woche vor, wenn das von dir ist. Kannst auch von mir erstmal sagen, nee, Herr, das glaube ich nicht, aber der Herr wird nochmal sprechen. Und Und dann sag, ja, ich will da gehorsam sein, ich will hingehen und ich werde dich preisen. Ich werde dich preisen. Denkst vielleicht, ja, aber weißt du, es ist eine Person, die Gott nicht kennt. Ja, das ist doch gar kein Problem. Lobpreis braucht jeder. Zu mir kam ein Vertreter und dem ging es nicht gut. Dann habe ich gesagt, darf ich mal was auf der Gitarre vorspielen? Und dann hat er gesagt, ja, warum nicht? Und da habe ich angefangen, Lobpreis zu machen. Der Geist Gottes kam auf ihn. Und er war so happy und ermutigt. Und dann ist er nachher aufgestanden, fing an zu torkeln und hat gesagt, was ist das denn jetzt? Habe ich gesagt, das ist alles gut. Dann hat er den Ausgang nicht gefunden. Aber der war echt glücklich, weißt du? So, das heißt, Lobpreis, nicht nur, dass du denkst, ja, aber der ist ja nicht gläubig oder so. Hey, weißt du, das kann so ermutigend sein. Ich habe gesehen, Menschen, die Gott nicht kennen, und ich habe einfach angefangen, Lobpreis zu machen, die haben angefangen zu weinen. Und haben sich die Tränen weggewischt, denen war das so peinlich und die kam nicht aufgehört und hat immer mehr. Weißt du, Gegenwart Gottes, Lobpreis, Judah zuerst setzt was frei. Und die Leute wissen dann gar nicht, warum sie berührt sind, warum Gott das tut, aber Gott tut das einfach, weil er es liebt, im Lobpreis zu kommen. Weil er es liebt, weißt du, Judah ging voran und die Gegenwart Gottes kam hinterher. Weißt du, und das möchte ich euch einfach ans Herz legen. Preis ihn über die Situation. Preis ihn einfach über die Situation. Und sag, ey, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als die Situation. Und weißt du, in der Theorie hört sich das immer so gut an. Und ich weiß, in der Praxis ist das so blöd. Weißt du, aber wir kommen von blöd zu gut. Und dieses Halleluja wird dann kräftiger. Und dann fängst du vielleicht an zu weinen und zu stöhnen, aber du weißt, ey, mein Gott, er wird dieses Ding rocken. Er wird das tun, egal wie das hier aussieht. Egal wie, er wird es tun. Er wird es machen. Halleluja. Er wird es tun. So, egal was du jetzt anvisiert hast, sag Gott, du bist größer als das. Du bist größer als das. Wow. Ach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich glücklich gepredigt heute. Ha! Halleluja. Ich übergebe an euch.